Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben eine ganz besondere Quelle vor uns liegen, und zwar eine moderne Fabel.
Hallo. Ja, sehr faszinierend.
Stellen Sie sich einfach mal einen Wald vor. Er wird die freie Lichtung genannt. Ein Ort, an dem jedes Blatt ein Profil hat und ja, eine Meinung irgendwie wichtiger ist als Hunger.
Das ist schon ein starker Einstieg.
Absolut. Und unsere Aufgabe heute ist es, da mal gemeinsam tief einzutauchen. Wir schauen uns die tierischen Bewohner an und versuchen zu entschlüsseln, was uns das Ganze über unsere eigene, ja so vernetzte Welt eigentlich erzählt.
Es geht im Kern um Wahrheit, um Lärm und um diese Wahl zwischen einer lauten Glocke und einem ganz leisen Gong.
Bevor wir zu den Charakteren kommen, vielleicht sollten wir den Schauplatz noch ein bisschen genauer fassen. Diese freie Lichtung klingt ja erstmal idyllisch.
Ist sie aber ganz und gar nicht. Der Text beschreibt eine Welt, in der die Kommunikation in sogenannten Kommentarschluchten stattfindet.
Kommentarschluchten? Okay.
Ja, die alten Wasserstellen als Treffpunkte, die gibt es nicht mehr. Wahrheit ist, naja, Wahrheit ist vor allem das, was sich gut teilen lässt.
Und über allem schwebt doch diese Cloud, oder?
Genau. Eine Cloud, die sich aber, so steht es in der Fabel, eher wie ein Keller anfühlt.
Ein Keller. Das ist ein starkes Bild. Es suggeriert etwas. Etwas Verborgenes, vielleicht auch Unheimliches.
Richtig. Nicht diese Leichtigkeit, die man sonst mit einer Wolke verbindet. Und im Zentrum von all dem steht ein ganz bestimmtes Objekt.
Der Gong.
Der alte Gong. Er ist das Symbol für das, was die Fabel Wahrheit, Maß, Pause nennt. Aber, und das ist der Punkt, es gibt ein Problem.
Nämlich?
Niemand schlägt ihn mehr gerne. Denn wer den Gong schlägt, muss ja für einen Moment innehalten, zuhören.
Und Stille hat in dieser Welt keine Reichweite.
Genau. Sie ist verdächtig geworden. Und das ist sozusagen unsere Ausgangslage, in die dann die ganze Geschichte hineinplatzt.
Und in diese angespannte Stille tritt dann die Figur, die alles verändern wird. Wer ist denn der Protagonist, der dieses System so perfekt für sich zu nutzen weiß?
Das ist Donald Pump, ein Orang-Utan.
Mhm.
Die Fabel beschreibt ihn sehr, ja, sehr bildhaft. So orange wie eine Schlagzeile, die Beine bekommen hat.
Okay.
Und seine Stimme, die wird als eine Mischung aus Jahrmarkt, Gerichtssaal und Werbepause beschrieben. Er betritt eine Bühne, die so hoch ist, dass von dort oben selbst Fakten irgendwie klein wirken.
Und seine Versprechen sind ja auch riesig.
Gewaltig, ja. Und gleichzeitig völlig unkonkret. Er verspricht Größe, aber ohne zu sagen, wovon. Er verspricht Mauern, damit die inneren Löcher unsichtbar bleiben.
Und er hat diesen einen zentralen Satz, der in der Quelle immer wieder betont wird.
Ja. Und der ist, glaube ich, das A und O, um ihn zu verstehen. Ich bin eure Stimme.
Hm.
Das ist psychologisch natürlich brillant und gleichzeitig, ja, perfide.
Warum?
Naja, wer für sich beansprucht, die Stimme der anderen zu sein, der entbindet sich ja selbst von der Pflicht, ihnen überhaupt zuzuhören.
Ah, er spricht nicht mehr für sie?
Sondern anstelle von ihnen. Das ist der springende Punkt.
Aber eine einzelne Stimme, auch wenn sie noch so laut ist, die verhallt ja irgendwann. Pumps ist, wie die Fabel zeigt, nicht allein.
Nein, er hat Verstärker. Seine effektivsten Verbündeten sind die drei, Zitat, Wölfe. Asche, Silber und Frost. Ein wirklich faszinierendes Trio.
Die jagen ja auch keine Rehe, sondern etwas viel Flüchtigeres.
Genau. Sie jagen Resonanz. Jeder von ihnen hat seine eigene, ja, perfektionierte Methode zu heulen, um die Stimmung auf der Lichtung zu lenken.
Fangen wir mal bei Asche an.
Asche, der nach Feuer riecht. Sein Credo zielt direkt auf diese digitale Erschöpfung, die wir alle kennen.
Mhm.
Er sagt, wenn du es laut genug sagst, wird es wenigstens wahr für die, die müde sind.
Das ist interessant. Es geht also gar nicht um Überzeugung durch Argumente.
Nein. Es geht um Dominanz durch Lautstärke. Und die trifft halt auf ein erschöpftes Publikum, das eigentlich nur noch seine Ruhe will.
Okay, und der zweite Wolf, Silber, welche Taktik hat der?
Silber, dessen Heulen wie Münzen klingen soll, die auf Stein fallen, der setzt auf eine ganz andere Emotion. Empörung.
Die billigste Währung, wie es heißt?
Exakt. Sein Leitsatz ist eine der Kernthesen der Fabel. Empörung ist die billigste Währung, aber sie wird überall akzeptiert. Er schürt gezielt Wut, denn Wut bindet. Sie schafft so ein klares Wir gegen die.
Lautstärke und Wut, das sind schon zwei mächtige Werkzeuge. Was fügt der dritte Wolf, Frost, diesem Arsenal noch hinzu?
Frost ist vielleicht der gefährlichste von allen, weil er so subtil ist. Er heult so leise, dass man meint, es sei der eigene Gedanke.
Und seine Botschaft?
Seine Botschaft untergräbt die Grundlage jeder kritischen Auseinandersetzung. Er sagt, Zweifel ist Verrat mit besserem Wortschatz.
Wow.
Damit erklärt er das Hinterfragen an sich schon zu einem Akt der Illoyalität. Und so schließt sich der Kreis. Pump liefert die einfachen Feindbilder und die Wölfe schaffen das emotionale Klima, in dem diese Feindbilder unwidersprochen bleiben. Aus Erschöpfung, Empörung und eben Misstrauen gegenüber jedem Zweifel.
Diesen Figuren bestehen. Wen stellt die Fabel diesem Block denn entgegen?
Die gibt es, aber sie haben es naturgemäß schwerer. Ganz vorne steht da die Eule, die nur Bibliothekarin genannt wird.
Wie wird sie beschrieben?
Sie riecht nach Papier und Geduld und sie hat die, Zitat, schlechte Angewohnheit, Fragen zu stellen, die man nicht mit Applaus beantworten kann.
Sie steht also für das kollektive Gedächtnis, für Fakten, für die Fußnoten, die keiner mehr liest.
Genau. Die Verkörperung von Tiefe und Kontext. Und neben ihr gibt es noch eine Figur, die für die Struktur, die Regeln der Lichtung steht.
Die Schildkröte.
Richtig, die Schildkröte namens Verfassung. Alt, langsam, schwer, ein Symbol für Grenzen und ja, etablierte Prozesse. Und Pams Umgang mit ihr ist sehr bezeichnend.
Inwiefern? Die Fabel formuliert es so. Kump streichelte ihren Panzer öffentlich und trat privat nach ihrem Schatten.
Das illustriert er perfekt, diese performative Anerkennung von Regeln, während man im Hintergrund schon an ihrer Untergrabung arbeitet.
Genau das.
Wir haben also das Wissen, die Eule und die Regeln, die Schildkröte. Fehlt dann nicht noch der aktive Widerspruch, der Faktencheck im Hier und Jetzt?
Den liefert der Fuchs, genannt Widerhaken. Er ist die Figur des investigativen Zweiflers.
Seine Philosophie?
Er sagt, die Wahrheit ist kein Löwe, den man brüllen hört, sondern ein Igel. Man kann sie nicht einfach schlucken, man muss sich vorsichtig mit ihr befassen. Er sammelt Fakten, was in dieser dauererregten Atmosphäre, so heißt es, als unhöflich gilt.
Dieses Spannungsfeld wird ja noch durch ein ganzes Ökosystem von Nebenfiguren ergänzt. Welche fallen da besonders auf?
Oh, da gibt es einige sehr treffende Allegorien. Zum Beispiel den Pfau mit seinem metallischen Gefieder, der Fortschritt mit Raketen und Kaufen verwechselt.
Ein Technokrat.
Quasi, ja. Einer, der glaubt, alle Probleme ließen sich durch Innovation und Konsum lösen. Und dann gibt es die Hyäne namens Talkshow.
Ah, die Hyäne. Deren Rolle scheint mir besonders relevant heute.
Absolut. Ihr Lieblingssatz lautet, beide Seiten sind schlimm.
Diese bequeme Position der Äquidistanz.
Genau. Die sie als Neutralität verkauft, die aber im Grunde nur eine Form von Verantwortungslosigkeit ist. Indem sie alles auf eine Stufe stellt, entwertet sie berechtigte Kritik.
Und am Ende erscheinen Fakten und Lügen als gleichwertige Meinungen.
Exakt.
Und wer erinnert an das, was gestern war, in einer Welt, die so auf den nächsten Moment fixiert ist?
Das ist die undankbare Aufgabe des Rabens namens Archiv. Er gilt als Spielverderber, weil er sich an alles erinnert.
Wenn Pump also heute das Gegenteil von gestern behauptet,
dann lässt der Rabe die alte Aussage fallen. Und das tut weh. Deshalb wird er als negativ gebrandmarkt. Die Realität hat ja oft den Ruf, die gute Stimmung zu verderben.
All diese Figuren agieren aber in einem Raum, der von etwas Unsichtbarem geformt wird. Die Quelle führt hier noch eine letzte, vielleicht die mächtigste Figur ein.
Ja, die Schlange namens Algorithmus. Sie ist nicht per se böse, nur effizient.
Was oft auf dasselbe hinausläuft.
So sagt es die Fabel ja. Nur ohne Gewissen. Ihr Motto ist brillant formuliert. Ich füttere nicht die Wahrheit, ich füttere das Verlangen.
Sie flüstert also jedem Tier genau das ins Ohr, was es hören will.
Um die Verweildauer zu maximieren, sie ist die unsichtbare Hand, die die Kommentarschluchten immer tiefer gräbt und die Tiere in ihren Echokammern isoliert.
Gut, fassen wir das mal zusammen. Wir haben die Bühne, diese polarisierte Lichtung. Wir haben die Hauptakteure, Pump und seine Wölfe auf der einen Seite, die auf Lärm und Emotion setzen.
Und die Vertreter von Wissen, Regeln und Fakten auf der anderen.
Und die unsichtbare Macht des Algorithmus, die alles verstärkt. Wie spitzt sich der Konflikt nun zu?
Der Konflikt kristallisiert sich an einem Symbol, dem alten Gong. Pump beginnt, ihn gezielt zu attackieren. Er nennt ihn alt, ein Symbol für eine überholte Vergangenheit, ein Hindernis.
Er versteht, dass er die Instrumente ändern muss, mit denen die Realität gemessen wird.
Ganz genau. Und er macht ein Gegenangebot. Etwas Neues, Glänzendes, Einfaches.
Die kleine goldene Glocke.
Richtig. Die Quelle nennt sie eine Wahrheit zum Mitnehmen. Und sein Verkaufsargument ist extrem verführerisch. Er sagt, jeder kann sie schütteln. Das ist Demokratie.
Und die Tiere jubeln?
Sie jubeln, weil sie, wie die Fabel anmerkt, vergessen, dass Demokratie nicht das wahllose Schütteln ist, sondern das gemeinsame Aushalten der Stille danach, um das Ergebnis zu verstehen.
Dieser Unterschied zwischen Gong und Glocke, der wird von der Schildkröte-Verfassung auf einen brillanten Punkt gebracht. Das ist für mich einer der Schlüsselsätze der ganzen Geschichte.
Zweifellos. Sie kriecht langsam vor und sagt, ein Gong erklingt nur, wenn alle kurz still werden. Eine Glocke erklingt auch, wenn nur einer zappelt.
Das fasst ja den gesamten Kulturkampf der Lichtung zusammen.
Absolut. Geht es um ein gemeinsames, reflektiertes Verständnis oder um individuelle, unkoordinierte Meinungsäußerungen, die nur Lärm erzeugen?
Wie reagiert Pump auf einen so fundamentalen Einwand?
Er ignoriert ihn nicht, er deutet ihn um. Das ist ein Meisterstück der Demagogie. Er erklärt schlicht und einfach, Stille ist Schwäche.
Und die Wölfe greifen das sofort auf.
Sofort. Asche heult, seht ihr, er verteidigt euch gegen die Pause. Silber ergänzt, Pausen sind sozialistisch. Und Frost flüstert die finale Verdrehung, Stille ist Verrat.
Innerhalb von Sekunden wird ein Wert wie Innehalten zu Verrat umgedeutet.
Der Rahmen ist komplett verschoben.
Damit ist der Angriff auf den Gong aber nur der erste Schritt. Als nächstes müssen ja die Hüter des alten Wissens ins Visier geraten.
Unweigerlich. Pump macht die Eule, die Bibliothekarin, zum zentralen Problem. Er brandmarkt sie und ihresgleichen als Nachtleser und Fragensteller. Bildung wird zur elitären Bedrohung erklärt.
Und dann passiert, was in einem solchen Klima fast passieren muss.
Das Archiv brennt. In einer Nacht. Und die Formulierung im Text ist hier sehr präzise.
Wie lautet sie?
Niemand sah, wer das Feuer legte, doch viele wussten, wem es nützte. Und nützliches Nichtwissen ist die bevorzugte Form von Loyalität.
Das ist stark.
Und Pump tritt am nächsten Morgen vor die rauchenden Trümmer und bietet an, die verbliebenen Bücher zu sichern.
Er sagt sichern, meint aber besitzen.
Alle verstehen das, aber die Tiere klatschen. Das Wort Sicherheit ist ein so starker emotionaler Auslöser, dass es das rationale Denken ausschaltet.
Und das bereitet die Bühne für das große Finale, den sogenannten Tag der Erneuerung.
Genau. Die Inszenierung ist perfekt. Die Bühne noch höher, die goldene Glocke hängt glänzend über dem alten, stummen Gong. Und Pump hält die Rede seines Lebens. Die Botschaft ist auf eine bestechend einfache und zugleich verheerende Formel reduziert.
Lärm ist Freiheit.
Exakt. Er verkauft die ständige Stimulation, das nicht mehr zuhören müssen, als den ultimativen Akt der Befreiung.
Versuchen die Gegenstimmen noch ein letztes Mal, sich Gehör zu verschaffen?
Ja, Verfassung und Widerhaken, die Schildkröte und der Fuchs unternehmen einen letzten Versuch. Verfassung sagt diesen entscheidenden Satz, ein Maß ist nicht dazu da, euch zu ärgern. Es ist dazu da, euch zu schützen vor euch selbst.
Aber es nützt nichts mehr.
Nein. Pump wendet sich dem Fuchs zu und diskreditiert ihn mit einer einzigen, bildhaften Beleidigung. Immer diese Füchse. Sie stehlen Eier und nennen es Recherche. Die Menge lacht. Und das Bild hat das Argument getötet.
Und die Wölfe heizen die Stimmung dann final an.
Bis jede Form von Widerspruch unmöglich wird. Asche heult. Wer zweifelt, spaltet. Silber schreit. Wer widerspricht, hasst euch. Und Frost liefert die ultimative Absicherung. Wer verliert, wurde betrogen.
Der perfekte Chor.
Perfekt, weil niemand mehr widersprechen darf.
Und dann kommt der Moment der Entscheidung. Wer vollzieht den Wechsel? Ist es Pump selbst?
Nein, und das ist der psychologisch entscheidende Punkt. Es ist kein großer Akt eines Mächtigen. Es ist ein namenloses Eichhörnchen aus der Menge.
Einfach irgendwer.
Ja. Er springt nach vorne, ergreift die goldene Glocke und schüttelt sie. Der Klang wird als hell, schnell und süß beschrieben. Wie Instant-Kaffee. Sofort da, aber ohne Tiefe.
Und die Tiere jubeln, weil der Ton ihnen nichts abverlangt.
Keine Stille, keine Konzentration, kein Nachdenken. Und der Gong schweigt.
Und Pump nennt das Fortschritt.
Er breitet die Arme aus und ruft, hört ihr das? Das ist Fortschritt. Und die Fabel schließt diese Szene mit einem niederschmetternden Satz. Das Publikum klatschte so laut, dass es den eigenen Verlust nicht hörte.
Am Rande beobachten die Eule und der Rabe das Ganze. Ihre Analyse liefert dann die eigentliche Moral der Geschichte, oder?
Absolut. Die Eule sagt ja nicht, die Glocke sei an sich schlecht. Ihre Analyse ist viel differenzierter.
Was sagt sie?
Sie sagt, leise. Es ist nicht schlimm, dass sie die Glocke mögen. Schlimm ist, dass sie vergessen, dass sie auch den Gong brauchen.
Es geht also um den Verlust des Gleichgewichts. Die schnelle Meinung hat die langsame Wahrheit komplett verdrängt.
So ist es. Und der Rabe-Archiv fasst die Konsequenz in einer zeitlosen Weisheit zusammen.
Und die wäre?
Wenn man die Wahrheit gegen Komfort eintauscht, hat man am Ende weder das eine noch das andere. Das ist die bittere Pointe.
Welches Fazit zieht die Quelle also daraus für uns?
Die Moral wird ja explizit genannt. Wer sich von einer Glocke regieren lässt, bekommt Lärm statt Maß. Und wer den Gong vergisst, der verwechselt Bequemlichkeit mit Freiheit.
Aber die Geschichte endet nicht in völliger Hoffnungslosigkeit.
Nein, der Fuchs und die Schildkröte, Widerhaken und Verfassung, die bleiben. Sie sitzen im Staub und der Fuchs fragt, was machen wir jetzt?
Eine Frage, die man sich nach der Lektüre wirklich stellt. Welche Antwort gibt die Fabel?
Die Antwort der Verfassung ist der eigentliche Hoffnungsschimmer. Sie sagt, wir tragen weiter, auch wenn sie uns nur als Fotomotiv benutzen. Und dann fügt sie hinzu, wir warten nicht darauf, dass die Wölfe aufhören zu heulen, wir warten darauf, dass die Tiere wieder lernen zu unterscheiden.
Die Hoffnung liegt also nicht in der Bekehrung der Verführer?
Nein, sondern in der wiedergewonnenen Urteilskraft der Zuhörer.
Und damit überlässt uns die Geschichte ein letztes offenes Bild.
Genau. Im Schatten nähert sich eine kleine, unscheinbare Gestalt dem stillen Gong. Sie ist nicht orange, nicht glänzend, eher wie ein Gedanke, der noch nicht fertig ist.
Mhm.
Diese Gestalt hebt eine Pfote, zögert. Und man weiß nicht, ob sie den Gong schlagen oder ihn nur ehrfürchtig streicheln wird.
Und damit sind wir am Ende unserer Analyse und bei der Frage, die die Fabel an Sie, an uns alle zurückgibt.
Richtig. Die Fabel endet mit dem Gedanken, dass die Moral heute vom Publikum kommen muss. Die Frage, die also im Raum stehen bleibt, ist, was braucht es in unserer eigenen freien Lichtung, in unseren Debatten, unseren Medien, unserem Alltag, damit jemand wieder den Mut findet, den Gong zu schlagen, anstatt nur immer weiter die Glocke zu schütteln.